freue mich immer über die herzliche und freundliche Begrüßung hier bei euch. Schon als ich angekommen bin, hat man mir Kaffee angeboten. Und das sage ich, das machen nur die gnädigen Gemeinden. Das ist Gnade, oder? In den anderen muss man sich den Kaffee erst verdienen und man kriegt den Kaffee erst nach der Predigt. Bei euch schon vorher. Also vielen Dank an die Ruth, die mir so freundlich den Kaffee offeriert hat. Ich habe das wirklich gebraucht. Danke dir auch für die Einleitung, Stefan. Und ich lese noch ein paar Verse weiter, die Stefan nicht gesagt habe. Ab Vers 12 bis 17. Hier spricht Jesus weiter: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn man das Leben Jesu in den Evangelien betrachtet, dann sieht man, dass Jesus mit den Menschen nicht immer gleich gehandelt hat. Es gibt gewisse Etappen und die sind davon abhängig, in welchem Verhältnis die Menschen zu Jesus gestanden sind. Am besten sieht man das vielleicht in Matthäus. Ich glaube, ihr kennt das Evangelium, ihr wisst das, dort sind einige klare so Wendepunkte oder Linien. Zum Beispiel Kapitel 11 und 12. Am Anfang hat Jesus die Menschen ganz unbeschwert gelehrt, ganz offen gelehrt, mit ihnen ganz verständlich gesprochen, normale Rede. Er hat sie unterrichtet, er hat die Kranken geheilt und es kommt langsam zu einer Spannung. Ja, die Pharisäer sind neidisch und sie beginnen ihn zu kritisieren, dass er auch am Samstag heilt, was sie als Sünde betrachten. Und das kommt so weit, dass sie in Kapitel 12 beschuldigen, dass er die Dämonen durch ihren Obersten austreibt. Das heißt, dass Jesus eigentlich selbst mit dem Teufel verbunden ist. Das war die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und seitdem hat Jesus nie mehr das Volk offen gelehrt, sondern nur im Gleichnissen. Kapitel 12, nicht, das ist diese Trennung, und Kapitel 13 sind die Gleichnisse. Keine offene Rede mehr. Und weitere Trennwende kommt später im Kapitel 16. Dort prüft Jesus seine Jünger, wie weit sie ihn kennen, in welchem Verhältnis sie zu ihm stehen. Und er macht das sehr sorgfältig. Erst will er wissen, was die allgemeine Meinung über ihn ist. Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Bekommt einige Antworten. Die Menschen meinen, er sei Johannes der Täufer oder Elia, Jeremia oder einer von den Propheten. Interessant ist, dass alle diese Personen schon tot sind, einige schon lange tot. Das heißt, die Menschen sind überzeugt, dass Jesus jemand aus Jenseits ist. Kein gewöhnlicher Mensch, kein gewöhnlicher Sterblicher wie wir, all jemand, der auferstanden ist und der zu ihnen gekommen ist. Und als Jesus alle diese Antworten gehört hat, fragt er die Jünger direkt: Aber ihr, für wen hält ihr mich? Und danach, als er die richtige Antwort bekommt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, dann handelt er vorwiegend mit seinen Jüngern und bereitet sie intensiv auf seinen Tod und seine Auferstehung vor. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Jesus handelt auch heute mit uns, je nachdem, was für Verhältnis wir zu ihm haben. Welches Verhältnis hast du, habe ich zu Jesus? Übrigens, diese Frage, die er den Jüngern gestellt hat, das ist die wichtigste Frage überhaupt für jeden Menschen. Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wie kennst du ihn? Ist er dein Heiland und Herr? Die Antwort auf diese Frage entscheidet über die ganze Ewigkeit. Und ich hoffe, dass ihr alle Jesus wirklich kennt. Und zwar als den Sohn Gottes, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der mit uns lebt. Dass das für euch nicht nur eine Theorie ist. Ja, viele Leute wissen, dass irgendwie Jesus einmal gekreuzigt wurde, aber es bedeutet für sie nicht. Aber dass man das persönlich glaubt, Jesus ist für mich gestorben, wegen meiner Sünden. Dadurch habe ich Vergebung. Ich bin dadurch Kind Gottes. Mir ist alles vergeben worden. Ich bin vor Gott heilig. Das ist eine unglaubliche Sache. Aber ich möchte die Frage heute umkehren und fragen, wer bist du für Jesus? Was meinst du? Wie betrachtet Jesus dich? Nicht wie du Jesus betrachtest, sondern wie betrachtet Jesus dich? Und aus dem Text, den ich gelesen habe, gibt es zwei mögliche Antworten. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Also er kann uns als seine Freunde betrachten. Wenn ihr tut, was ich euch immer gebiete, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Also man kann auch Knecht sein. Und das Wort ist nicht ganz richtig, das Wort heißt Sklaven. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Also man kann entweder Sklave sein oder Freunde. Zwei Möglichkeiten. Freunde, das ist ein starkes Wort. Stellt euch vor, Jesus will uns als seine Freunde betrachten. Ein Freund ist jemand, mit dem ich meistens gemeinsame Interessen habe. Nicht? Das ist so. Zwei Menschen haben das gleiche Interesse und irgendwie befreunden sie sich. Das bringt sie zusammen. Aber es ist mehr. Es ist jemand, den ich gerne habe und dem ich vertraue. Das ist mehr als nur eine Sympathie. Wir haben ähnliche Interessen, wir verstehen uns gut. Und ich kann mich auf meinen Freund verlassen, auch in einer Notsituation. Stellt euch vor, Jesus hat gesagt, dass er seine Jünger als seine Freunde betrachtet. Er weiß also, dass sie ihn verstehen, dass sie auch die gleichen Interessen haben wie er. Und dass er sich auf sie verlassen kann. Und er braucht solche Freunde, weil er ist nicht mehr auf dieser Erde, aber er hat für diese Erde einen großen Plan. Er will, dass alle Menschen das Evangelium hören. Er will, dass möglichst alle Menschen gerettet werden. Und er ist jetzt nicht da, er ist im Himmel, aber er hat seinen Plan, seine Absicht seinen Freunden mitgeteilt. Und verlässt sich daran, dass die Freunde für das Gleiche interessiert sind. Dass sie das Gleiche wollen. Dass das auch ihr Wunsch ist. Und dass sie das tun. Dass sie seinen Plan erfüllen. Er vertraut ihnen. Er vertraut, dass das auch ihr Interesse ist. Dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das heißt also, wir kennen seinen Plan, wir kennen seinen Willen und es ist auch unser Plan, es ist auch unser Wille, unser Wunsch, weil wir seine Freunde sind. Wir kennen seine Absicht und wir machen mit Freude mit. Das ist unsere Ehre, für Jesus zu wirken, eigentlich mitzuarbeiten. Stellt euch vor, er ist der Sohn Gottes und du kannst sein Mitarbeiter sein. Kann es eine größere Ehre geben? Das andere Wort in dem gelesenen Abschnitt war, wie es hier steht, Knecht, Diener, aber es ist nicht ganz richtig. Im Urtext heißt das Sklave. Uns ist das Wort Sklave natürlich unsympathisch. Es weckt die Vorstellung eines minderwertigen, ausgebeuteten Wesens. Es war etwas Furchtbares, wenn man Menschen gefangen genommen hat und ihnen die Würde genommen hat, ihren freien Willen. Die waren Eigentum eines anderen, ohne sich entscheiden zu können, ohne jegliche Würde. Das war wirklich schrecklich. Und wir wollen nicht so sein. Und darum ist uns das Wort Diener viel lieber. Und die Bibelübersetzungen ersetzen das Wort Sklave mit dem Wort Diener. Nun, ich habe das Gefühl, dass es den Sinn der Sache ein bisschen verdeckt. Ein Diener, der ist für eine gewisse Arbeit, für einen gewissen Dienst eingestellt und muss dann jeden Tag eine festgesetzte Zeit, vielleicht 8 Stunden, für seinen Lohn arbeiten. Hat er seine Pflichten erfüllt, ist er frei, kann machen, was er will. Das würde für mich als Christ also bedeuten, wenn ich meine christliche Pflicht für den Tag erfüllt habe, dann bin ich frei, kann leben, wie ich will. Das ist nicht richtig. Ja? Da spüren wir, dass es nicht das ist, was die Bibel meint. Ein Sklave dagegen war Eigentum seines Herrn. Der Herr hat ihn meistens gekauft und er hat immer den ganzen Tag machen müssen, was der Herr geboten hat. Er stand ihm einfach ständig zur Verfügung. Mit seinem ganzen Wesen. Übrigens, ich will die Sklaverei überhaupt nicht verteidigen, aber es ist nicht allen Sklaven so schrecklich gegangen, wie in dem Buch zum Beispiel Onkel Toms Hütte oder wie das heißt. Kennt ihr das Buch? Interessant, sehr interessant, empfehlenswert zu lesen, aber es war wirklich nicht immer so schrecklich. Sie waren zwar nicht frei, aber der Herr hat für sie gesorgt. Sie waren doch wert, er hat Geld investiert. Und einige waren sogar mit der Familie eng vertraut, etliche haben sogar das Vermögen ihrer Herren verwaltet. Einige haben Kinder erzogen, also standen ziemlich hoch. Und an diese Sklaverei, an solche Sklaverei denke ich. Und eine Art davon ist beschrieben im zweiten Buch Mose, Kapitel 21. Und schon das ist sehr interessant. Was steht im Kapitel 20, 2. Mose 20? Solltet ihr Geschwister alle wissen. 10 Gebote, richtig. Kern der Regel Gottes. Ja, Gott hat seinem Volk Regel gegeben. Und der Kern, oder das Kern, ich weiß jetzt nicht, was Deutsch, der Kern, ja. Entschuldigung, mit den Artikeln habe ich immer Probleme. Weil in meiner Sprache, im Tschechisch, ist das meistens anders. Wir sagen zum Beispiel das Kaffee, nicht? Und auf Deutsch der Kaffee und so weiter. Also, da habe ich kein Problem. Also der Kern, der 10 Gebote, die Regeln fürs Leben, gleich am Anfang des Gesetzes. Ja, und dann kommt das 2. Buch Mose und 3. Buch Mose und auch im 4. und 5. kommen noch weitere Gesetze dazu. Aber gleich nach den 10 Geboten, das ist Kapitel 20 und Kapitel 21, kommen Rechte der Sklaven. Die Sklaven haben auch Rechte gehabt und das ist fantastisch. Gott hat immer für die Schwachen gesorgt, für die Fremdlingen, für die Witwen, Waisen und auch für die Sklaven. Und dort ist eine Bestimmung, dass ein Sklave, der freigelassen werden könnte, aber der seinen Herrn und seine Familie geliebt hat, dass so ein Sklave sich entscheiden konnte, Sklave für immer zu werden. Er hat erklären können, eben, ich will nicht freigelassen werden. Ich will bei meinem Herrn bleiben. Und dann hat der Herr ihn an die Tür des Hauses geführt und dort seine Ohren mit einem Pfriemen durchbohrt. Und so wurde er zum Sklaven für immer. Wenn das Buch Ben-Hur gelesen hat, der weiß, dort war auch so ein Sklave, der treue Vermögensverwalter der Familie Hur. Hat ein riesiges Verwalter angesammelt und dann dem jungen Mann Hur gegeben. Also es war eine Sklaverei aus Liebe. Und darum geht's. Sklave oder das Diener spielt keine Rolle, aber Sklave war gekauft. Und wir sind doch gekauft, oder? Wir haben Erlös, wir sagen erlöst, erkauft. Aber das Wort heißt gekauft. Jesus hat für uns bezahlt mit seinem Blut. Und wir wollen ihm doch aus Liebe lebenslang dienen. Also ich meine, wenn ich heute das Wort Sklave gebrauchen werde, ihr werdet mich verstehen, worum es geht. Diese Sklaverei war endgültig, weil solcher Sklave für immer ein Zeichen in seinem Leib getragen hat. Er hat durchbohrte Ohren gehabt. Also Jesus, wie gesagt, er hat uns gekauft, bezahlt, wir gehören ihm, aber er hält uns nicht fest bei sich. Er hat seinen Jüngern gefragt, wollt ihr weggehen? Ihr könnt ruhig, ich habe euch erkauft, aber wenn du bei mir nicht bleiben willst, kannst ruhig gehen. Oder wir können aus Liebe, wir können uns aus Liebe zu ihm, zu solchen Dienern, zu solchen Sklaven erklären. Und die Gläubigen der Bibel, die haben sich mit Freude Sklaven genannt, oder die Bibel hat über sie gesprochen. Der Vater der Gläubigen, Abraham, er wurde von Gott als Freund genannt. Es sind einige Stellen, Jesaja 41, Vers 8, Jakobus 2, Vers 23. Aber an einigen Stellen wird er als Sklave bezeichnet. 1. Mose 26, 24 und so weiter. Abraham, Sklave. Und sogar der Messias trägt in den Liedern von Jesaja den Ehrentitel Ebed Yahweh, hebräisch, das heißt Sklave Gottes. Bitte, hier bin ich sehr vorsichtig. Weil Jesus natürlich kein Sklave ist. Er ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Er sitzt auf der Rechten Gottes und herrscht über das gesamte Universum. Wenn ich darüber nachdenke, wie groß er ist, wir sind für ihn nur so kleine Atome, nichts mehr. Und er liebt uns, das ist fantastisch. Er ist der Herr über alles. Ihm gehört alle Ehre, aber in seinem irdischen Leben hat er seinen Willen, seinem Vater vollkommen ausgeliefert. In Philipper 2 heißt es, er, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht als einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Sklaven, nicht eines Knechten, an und wurde wie die Menschen gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Also auch Jesus wird hier als Sklave Gottes bezeichnet, natürlich nur in seinem irdischen Leben. Er war Gott, Aber hat an dieser Ehre nicht festgehalten, wie Menschen, wenn sie etwas gewinnen oder ein Raub oder bis eine Beute etwas gewinnen, wir halten das fest. Jesus hat an dieser Ehre nicht gehalten. Er hat sich entäußert. Er hat alles gegeben, sich selbst gegeben, sich ausgeleert. Alles gegeben. Nahm die Art eines Sklaven an und wurde gehorsam. Er hat seinen Willen Gott vollkommen ausgeliefert, bis zum Tode am Kreuz. So hat er uns geliebt. Wie gesagt, das Wort Sklave ist tabuisiert. Wir gebrauchen das nicht. Aber für die Bibel ist das normal. Die Apostel haben sich mit Freude als Sklaven Jesu betrachtet. Paulus oft am Anfang seiner Briefe, Philipperbrief, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi. Das war seine Ehre, sich nennen so nennen zu dürfen. Oder Jakobus, das ist übrigens rührend. Jakobus, der war ein leiblicher Bruder Jesu. Und als er seinen Brief schreibt, er sagt nicht Jakobus, der Bruder Jesu. Da hätte er sich wichtig machen können, oder? Er hätte sagen können, ich bin doch mit Jesus aufgewachsen. Ich kenne ihn besser als ihr alle. Ich kenne seine Gedanken. Ich kenne seine Art. Das macht immer gut, wenn ich sagen kann, ja, ich bin doch jemand, oder? Ich habe einmal in Davos Kaffee getrunken mit Bill Gates übrigens. Wirklich. Aber ehrlich gesagt, er hat nicht gewusst, dass wir zusammen Kaffee trinken. Er hat Kaffee getrunken an der Theke und ich auch. Aber das zu sagen, ich habe Kaffee getrunken mit Bill Gates, das ist doch schön, oder? Versteht ihr mich? Jakobus hätte sagen können, ich bin doch Bruder des Heilandes. Und er sagt, ich bin sein Sklave. Sklave, das ist seine Ehre. Er will sein Sklave sein. Es geht um diese Sklaverei aus Liebe. Die Apostel haben sich als Sklaven Jesu verstanden, waren stolz darauf. Sie haben sich ihm voll ausgeliefert, wollten ihm immer, ständig, voll gehorsam sein. Und darüber hat das Ritual geredet im Alten Testament. Einem Sklaven aus Liebe hat man die Ohren durchbohrt. Ohren, das spricht übers Hören, übers Gehorchen. Der Sklave aus Liebe liefert seinen Willen aus und will seinem Herrn voll zur Verfügung stehen. Und es geschah an der Tür. Das heißt, die Tür war offen. Er könnte freigelassen werden. Er könnte rausgehen und frei sein, das Leben genießen. Aber er hat sich aus Liebe entschieden, für immer im Haus seines Herrn zu bleiben. Also das sind diese zwei Möglichkeiten, die wir haben in unserem Verhältnis zu Jesus. Wir können seine Freunde sein oder wir können seine Sklaven sein. Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil unter meinen Bekannten in Tschechien darüber zu einem Streit gekommen ist. Sagen wir lieber zu einer heftigen Diskussion, zu einer theologischen Diskussion. Ich finde es übrigens wichtig, dass man gewisse Sachen nicht leicht übernimmt, ohne über sie nachzudenken, sondern dass man um eine gesunde biblische Lehre auch kämpft. Und ich weiß, worum ich rede. Ich bin in einer christlichen Familie erzogen worden. Das heißt, ich habe gewisse Meinungen einfach übernommen. Aber ich habe nicht gewusst, warum das so ist. Und so ist das halt. So ist das halt. Ja, habe ich gewusst, so macht man das. Aber warum? Das habe ich nicht gewusst und musste das später erst durchdenken. In der Diskussion unter meinen Bekannten Ein Bruder hat gewagt zu sagen, dass wir Sklaven Jesu sein sollen. Aber die anderen haben das nicht wahrhaben wollen, haben behauptet, dass wir seine Freunde sind. Was meint ihr? Habt ihr schon darüber nachgedacht, in welcher Verhältnis zum Herrn Jesus wir stehen? Sind wir seine Freunde oder sind wir seine Sklaven? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wobei ich denke, die Frage ist nicht richtig. Wir können nicht fragen, ob wir das oder jenes sind. Wir können nur beides sein. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir klar, dass zwischen der Sklaverei aus Liebe und einer Freundschaft kein großer Unterschied ist. Der Freund weiß, was der andere wünscht und tut das aus Liebe. Ein Sklave aus Liebe kennt den Willen seines Herrn und tut ihn mit Freude. Allerdings gibt es einen Unterschied und das möchte ich euch ganz klar sagen, bitte prägt euch das ein. Ob du ein Freund Jesu bist, das entscheidet er. Er hat gesagt, ich habe euch Freunde genannt. Er entscheidet, ob du sein Freund bist. Aber ob du sein Sklave bist, das entscheidest du. Der Sklave hat sich entscheiden müssen. Und ich meine, es ist nicht möglich, ein Freund Jesu zu werden, wenn man sich selbst nicht zu seinem Sklaven erklärt hat, wenn man sich nicht dafür entschieden hat. Weil Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch immer gebiete. Das heißt, wenn ihr euren Willen nicht ganz mir gibt. Natürlich gibt es noch eine andere Sklaverei und dort gebrauchen wir das Wort ohne Probleme. Römer 6, 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und muss ihm gehorchen. Hier warnt Paulus von der Sklaverei durch die böse Macht, durch Sünde und reine Lust, Genusssucht. Es sind verschiedene Sachen, die Menschen versklaven. Kult der körperlichen Schönheit zum Beispiel. Das kann eine Sklaverei werden. Und. Das alles sind Fesseln, die uns ins Verderben ziehen. Aus dieser Sklaverei hat Jesus uns befreit. Und wenn wir diese Befreiung erleben, dann können wir uns einer anderen Herrschaft ausliefern, seiner Liebe. Und die Liebe zwingt uns nicht mit Gewalt, sondern führt uns zum Leben und zur Herrlichkeit. Und das funktioniert so, dass wir erst diese Liebe kennenlernen. Wir verstehen einfach, dass Gott uns liebt, so liebt, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Liebe Geschwister, wir sagen das so leicht, aber das zu verstehen, was das Gott gekostet hat. Stellt euch vor, er gibt seinen eigenen einzigen Sohn preis. Er ist der dreieinige Gott. Und hätte Jesus versagt, wäre Gott nicht mehr derselbe Gott wie vorher. Er wäre nicht mehr der dreieinige Gott. Eine Person hätte gefehlt. Diese Liebe ist so unermesslich groß, dass wir das wirklich nie verstehen können. Aber etwas davon, ein bisschen verstehen, dass Gott uns wirklich liebt. Und wenn wir diese Liebe annehmen, dann begreifen wir gewisse moralische Prinzipien, dass Gott einfach gewisse Sachen gefallen. Und dann tun wir sie. Und wir verstehen auch, dass gewisse Sachen ihm nicht gefallen. Und dann tun wir sie nicht. Das heißt, wir nehmen gewisse Verpflichtungen an, die darin liegen. Die Apostel und die ersten Christen haben sich also als Sklaven verstanden, weil sie die unermessliche Liebe Jesu und die Größe seines Opfers begriffen haben. Das hat sie überwunden. Es geht mir heute nicht um die Worte Sklave oder Freunde. Es geht mir um die geistliche Wirklichkeit, die darin liegt. Und ich glaube, wir sollen das richtig verstehen, damit wir ausgerüstet werden für die schwere Zeit, die vor uns steht. Ich bin fest überzeugt, dass Jesus bald kommt. Und wir brauchen wirklich ausgerüstet zu werden. Also, Freunde Gottes, Sklaven Gottes, wir müssen beides werden. In einem gewissen Sinn können wir sagen, dass die Freundschaft vor allem uns interessiert. Das ist unsere Zukunft. Und das Verhältnis als Sklave interessiert vor allem den Herrn, weil er will, dass sein Reich weitergeht, dass sich alles erfüllt, dass Menschen zum Glauben kommen. Braucht Leute dazu. Er will diese Aufgabe seinen Freunden anvertrauen. Und er braucht auch Personal für die künftige Verwaltung seines Reiches. Das kann er nur seinen Freunden anvertrauen, die vorher seine Sklaven geworden sind. Wie wird man zu einem solchen Sklaven? Das ist ganz einfach. Man muss sich bewusst werden, ob man den Herrn wirklich lieb und lieben will. Dabei geht es nicht primär um ein Gefühl, sondern um die Entscheidung zu gehorchen. Will ich Jesus wirklich gehorchen in allem? Ich weiß, dass er mein Bestes will. Darum gebe ich ihm mein Leben, meine Gegenwart, meine Zukunft. Und wenn man sich sicher geworden ist, man muss das dem Herrn einfach sagen. Herr, ich will dein Sklave werden, für immer. Bitte, ich möchte euch erwarnen, wenn jemand sich angesprochen fühlen sollte, bitte tut das jetzt nicht sofort. Ich kenne einen jungen Mann, der war kurz vor mir in der Seelsorge. Er hat in einer Predigt irgendwo sich entschieden zu einem gewissen Dienst für den Herrn unter Emotionen. Ja, das war eine sehr dringende Predigt. Und er hat gedacht, es spricht mich an. Und dann hat er gesehen, er ist dafür nicht reif, kann das nicht tun. Und jetzt was? Ich habe das dem Herrn versprochen und ich kann oder will das nicht tun. Das ist gefährlich. Keine Emotionen, weil wenn du das Gott sagst, dann gilt das bis zum Ende des Lebens und das ist nicht möglich, das zurückzunehmen. Und darum ist wichtig, dass jeder erst das überlegt und die Kosten überschlägt. Was bedeutet das, dem Herrn alles zu geben? Sich selbst, seine Zeit, sein Geld, alles. Aber es lohnt sich. Wenn du das machst, beginnt der Herr dich zu gebrauchen und du wirst sein Freund. Du erlebst ein anderes Verhältnis. Und das Leben als Sklave ist einfach. Wir haben hier das gehört, was Stefan gelesen hat. Jesus hat gesagt, getrennt von mir oder ohne mich, könnt ihr nichts tun. Nichts. Nichts, was Wert hat. Nichts, was ewig bleibt. Mit ihm alles. Das heißt, wir müssen Jesus in unser Leben einbeziehen. Ich habe mir das angewöhnt oder bin dabei, dass immer wieder, dass ich mit Jesus oder mit Gott ständig rede. Fahre mit dem Auto, rede mit Jesus. Soll ich denn mal einspuren lassen. Wirklich über Kleinigkeiten. Ich rede mit ihm darüber. Wir gehen spazieren. Vater, dort geht ein Mensch. Wir werden ihn begrüßen. Wir versuchen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Kleinigkeit oder schönes Wetter heute, nicht wahr? Und jetzt sehe ich, wie er reagiert. Bitte führe das Gespräch, dass wir Zeugnis sagen können. Und ich habe schon, wir haben schon mit so vielen Menschen über Jesus geredet. Das geht ganz, ganz leicht. Vor kurzem sitzt ein Mann auf der Bank, dort war noch eine andere Bank, habe ich mich hingesetzt und dann bete ich. Und dann frage ich ihn, guten Tag, schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja, schön, die herrliche Aussicht. Und darf ich Sie etwas fragen? Ja, Sie dürfen. Sind Sie gläubig? Mich interessiert das. Ich frage immer Menschen, ob sie gläubig sind. Und wir haben so ein gutes Gespräch gehabt. Sind Sie Gott führt? Aber rede mit ihm über alles. Beziehe ihn in dein Leben. Ja, Freunde oder Sklaven? Falsche Frage. Sklaven und dann Freunde. Du empfindest dich als Sklave, aber Jesus, oder du bietest dich als Sklave an, aber Jesus nimmt dich an als seinen Freund. Liebe Geschwister, das ist herrlich und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen und ganz, ganz herzlich empfehlen. Wir machen jetzt einen Moment Stille. Jeder kann nachdenken, beten und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Ehre anbietest. Du willst uns deine Freunde nennen. Uns, die wir gesündigt haben, die wir in Rebellion gegen dich gelebt haben. Wir haben dich abgelehnt, oft betrogen. Und auch als Gläubigen haben wir dir oft nur ein Teil unseres Willens, unseres Lebens gegeben und das andere haben wir für uns behalten. Danke, dass du uns vergibst. Bitte schenke, dass wir verstehen, dass es nichts Größeres ist, keine größere Ehre, keinen größeren Gewinn, als mit dir zu leben, als sich dir voll auszuliefern. Dein Diener oder dein Sklave zu werden, damit du uns zu Freunden nennen kannst. Bitte sei mit jedem von uns, führe uns und schenke, dass wir alle unser Leben siegreich abschließen, dass wir als Freunde, deine Freunde, zu dir in die Ewigkeit kommen. Segne bitte diese Gemeinde, mach sie zum Segen für die ganze Umgebung. Amen.